Ja, guten Abend alle zusammen. Ich habe dem Volk mal gesagt, dass ich mich ja besser kenne als er mich. Und deswegen sage ich ein paar Sätze gleich zu Beginn zu mir. Ihr hört an meiner Sprache, dass ich kein Sachse bin, leider, ja, sondern nur ein Hesse. Aber wenn ihr mich mal ertragt für diese paar Tage hier, ich kann nicht so schön sprechen wie ihr. Ich höre das sehr gerne, wenn ihr sächselt. Ihr dürft ruhig voll und breit sächsisch sprechen, kein Problem, ja, höre ich sehr gerne. Ja, meine Frau ist auch keine Sächsin, sondern eine Österreicherin. Vielleicht kann man das hier vorne noch wieder ausmachen. Das ist Silvia. Wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet. Sie kommt aus Kärnten, Österreich. Es hat ja auch schon Leute gegeben, die haben Ehevorträge gehalten und waren selber gar nicht verheiratet. Also das ist ein bisschen fragwürdig, diese Angelegenheit. Aber ich denke, ich habe mir jetzt das Recht verdient, auch über Ehe sprechen zu können nach 25 Jahren. Wir haben zwei Kinder. Der Benjamin, der ist 22 und so schüchtern wie der Papa. Und die Amelie, die ist 19 und so temperamentvoll wie die Mama. Ja, wir gehören zu einer Gemeinde in Hünfeld, das muss noch ein bisschen warten. Hünfeld im Landkreis Fulda. Ich möchte erstmal sagen zu Beginn, dass ihr jemanden vor euch habt, der in einem echten Gemeinschaftshaus aufgewachsen ist. Mein Großvater hat 1909 eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet in der Nähe von Kassel. Und meine Eltern hatten die Gemeinschaft im Haus, in unserem Wohnzimmer, und da war auch der EC-Jugendbund. Also ich bin da drin groß geworden. Ich war selbst viele Jahre EC-Jugendbundleiter. Ich war Gemeinschaftsprediger. Ich kenne zwar nicht den sächsischen Gemeinschaftsverband, aber den hessen-nassauischen und den Liebenzeller und süddeutschen und so weiter. Und im badischen den AB-Verein, da kenne ich mich recht gut aus. Wir gehören heute zu einer freien Gemeinde in Hünfeld, aber wenn ihr bei uns wärt, ihr würdet kaum einen Unterschied feststellen zu dem, wie ihr zusammenkommt oder eure Gemeinschaftsstunden haltet und wir. Nun, ich nehme an, die Verbindung hierher ist über die zwei jungen Männer hier vorne gekommen, über den Rolf Müller und den Rainer Vogt. Die kenne ich auch schon ein Weilchen und noch einige andere hier im Raum auch. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ihr habt mir Vertrauen entgegengebracht und ich hoffe, dass ich das in keiner Weise irgendwie nicht erfülle oder nicht entgegenbringe. Nun, ihr seht schon, ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht, ein bisschen Lesestoff für lange Winterabende. Ich stelle nach jedem Vortrag 2, 3 oder 4, 5 Bücher vor, direkt zum Thema. Ja, nie mehr als 5, ja, braucht ihr keine Angst haben. Ihr müsst nicht denken, dass es da um Kommerz geht. Ihr braucht keine Angst haben. Ich verdiene daran überhaupt nichts. Ich wäre nur dankbar, wenn ich irgendwann auch mal wieder das Geld zurückkriegen würde, was ich da reingesteckt habe. Da hätte ich nichts dagegen. Ja. Aber ansonsten ist das eine Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt. Literaturarbeit ist ein großer Teil meines Dienstes geworden, weil man kann zwar einen Vortrag halten heute Abend hier und vielleicht auch noch morgen und übermorgen und das ist auch eine gute Gelegenheit, aber ein Buch, das liegt 20, 30 oder noch mehr Jahre und kann immer noch gelesen werden. Die Vorträge, gut, die werden auch aufgezeichnet, das macht der Benjamin, aber Lenin, wenn ich den mal gleich zu Beginn zitieren darf, großer Kontrast zu Luther, hat einmal gesagt, ich will lieber eine kleine Broschüre schreiben, als auf 20 Massenveranstaltungen sprechen. Originalton Lenin. Er wusste, wie wichtig es ist, wenn etwas gedruckt ist. Er ist schon lange tot und seine Bücher werden immer noch gelesen, leider. Ja? Und wir haben die Möglichkeit, gute, bibeltreue Literatur anzubieten. Ich komme zum Thema des ersten Vortrags, Bausteine einer glücklichen Ehe. Und wenn ihr eine Bibel mitgebracht habt oder ein Neues Testament, dürft ihr es gerne mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Epheserbrief, Kapitel 5, kann ja nicht anders sein, wenn man über Ehe spricht, denn es gibt nichts Schöneres und nichts Größeres, was je über die Ehe gesagt wurde, als was wir hier lesen in Epheser 5, 21 bis 33. Natürlich kennt ihr das gut, vielleicht wurde hierüber schon oft gepredigt, hier auch an dieser Stelle. Vielleicht haben das manche bei ihren Hochzeiten gehört. Lasst uns neu aufnehmen, es ist das Wichtigste, was heute Abend gesagt wird. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und da macht er einen Strich drunter und fasst zusammen das Gesagte. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einmal folgenden Satz gesagt. Die Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein und die drinnen sind, wollen hinaus. Ist das nicht seltsam? Manchmal habe ich die Gelegenheit, vor jungen Leuten zu sprechen. Dann sage ich den jungen Leuten, ich weiß, hier sitzen viele, die haben nur einen großen Wunsch. Die würden lieber heute als morgen heiraten, noch in diesem Jahr, wenn es ginge. Und dann sind sie 2, 3, 4, 5 Jahre oder auch 10 verheiratet. Und dann kann es sein, es ist so wie Shaw hier sagt, dann will man hinaus. Dann sucht man nach Wegen, wie man wieder aus der Ehe entkommen kann. Wo liegt der Grund dafür, dass so viele Ehen nicht wirklich glücklich sind? Nicht alle enden zum Glück in Scheidung, vor dem Scheidungsrichter, aber viele bleiben zusammen, halten es irgendwie miteinander aus, aber glücklich ist die Ehe nicht wirklich. Wo liegt der Grund dafür? Ich glaube, es gibt da Dutzende Gründe, die kann ich gar nicht mal alle aufzählen, geschweige denn behandeln. Aber einen Hauptgrund dafür sehe ich in Folgendem. Mangelnde Vorbereitung auf die Ehe. Man bereitet sich nicht auf die Ehe vor. Man ist verliebt. Man denkt, wir werden alles besser machen, wie die Eltern und Großeltern. Das wird schon klappen bei uns, das hält ein Leben lang. Und dann stolpert man mehr oder weniger in die Ehe hinein und dann kommen unter Umständen große Probleme. Wisst ihr, das ist eigentlich für uns Deutsche untypisch. Wir gelten als sehr gründliche Menschen, sind wir eigentlich auch. Wir bereiten uns zum Beispiel auf alles im Leben sehr gründlich vor. Wahrscheinlich haben wir alle 8, 9 oder 13 Jahre Schulausbildung gehabt. Wir haben 3, 4, 5 Jahre Berufsausbildung. Ich habe von einer Frau gehört, die hat sich 11 Jahre lang auf ihre Führerscheinprüfung vorbereitet. Wir bereiten uns auf alles im Leben gründlich vor. Nur, wo gibt es Ehevorbereitung? Gibt es das an der Volkshochschule in Zwickau? Gibt es das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und in den freien Gemeinden? Volkmar nickt, also gut. Freut mich, wenn ihr das macht. Ja? Wunderbar. Die beste Vorbereitung, die es gibt, ist die Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes, das Kursbuch zum Leben. In der Bibel sagt uns Gott, wie wir mit dem Leben zurechtkommen, auch in Ehe, Familie, Kindererziehung, Beruf, Sexualität, alles, was zu unserem Leben gehört. Die Bibel gibt uns Anleitung. Ich habe mal ein Elektrogerät gekauft und dann nehme ich da so den Beipackzettel raus und da stand da drauf, um beste Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, halte man sich genau an die Anweisungen des Herstellers. Wie vernünftig. Der Hersteller, die klugen Ingenieure und Techniker, die haben das Ding gebaut, die wissen genau, wie es funktioniert. Und die haben da eine Anleitung gegeben. Und hier ist die Anleitung auch, wie eine Ehe gelingen kann und glücklich sein kann. Wir gehen am Text entlang, nicht chronologisch, aber ich bleibe ganz bei diesem Text heute Abend und nenne den ersten Baustein und der heißt tatsächlich Verlassen. Paulus zitiert ja hier am Ende von dem Text, den ich gelesen habe, aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 2, Vers 24. Und da steht, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Verlassen. Eine Ehe, die später funktionieren kann, muss mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter beginnen. Ich sage, was ich meine und was ich nicht meine. Ich meine nicht ein Verlassen im Bösen, wo man die Türe zuknallt und sagt, so endlich bin ich hier raus und mit euch habe ich nichts mehr zu tun, sondern ich meine ein Verlassen in Dankbarkeit, in Ehrerbietung. Die Eltern bleiben, solange sie leben oder solange wir leben, immer die Eltern. Und wir wollen alles dran setzen, ein gutes Verhältnis zu ihnen zu pflegen. Also ein Verlassen in Dankbarkeit und Ehrerbietung, aber doch ein wirkliches Verlassen. Ich erzähle ein Beispiel, dann wird deutlich, was ich meine. Ich kenne einen Mann, der heiratete eines Tages und bezog sogar eine separate Wohnung mit seiner jungen Frau. Aber weil seine Mutter auch in derselben Stadt lebte, ging er mittags zum Mittagessen immer zur Mama und seine junge Frau saß allein zu Hause. Wahrscheinlich hat sie ihm in den ersten Wochen Dosenfutter vorgesetzt, kann sein, oder hat noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht, kann auch sein. Aber trotzdem war das keine Rechtfertigung dafür, dass er zu seiner Mutter ging und sie saß allein daheim. Sie hat eine Weile Geduld gehabt und dann hat sie sich den Gatten vorgeknöpft und hat gesagt, mein lieber Herr Ehemann, ja, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und jetzt überleg's dir gut. Und er hat sich's überlegt und von da an ging er zu seiner jungen Frau und ich ging zu seiner alten Mutter und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt, dass jetzt eine neue Keimzelle der Gesellschaft entstanden ist und dass ihr Sohn dorthin gehört, zu seiner Frau. Zum Glück sind hier nicht so viele ältere Muttis, weil die schauen mich dann immer ganz streng an, wenn ich das sage. Dann sage ich, ihr lieben Muttis, natürlich darf der Junge noch ab und zu bei euch essen. Ja, ab und zu, aber doch nicht jeden Tag. Das geht nicht. Meine Mutter ist vor 2 Jahren im zarten Alter von 91,5 Jahren heimgegangen. Und wenige Wochen zuvor habe ich noch das letzte Mal bei ihr gegessen. Die hat immer noch so gut gekocht, auch mit über 91 Jahren, wie eh und je. Natürlich darf man noch bei der Mutter essen, aber eben nicht regelmäßig, nicht jeden Tag. Sei denn, die Frau ist krank oder so, nach Absprache, natürlich, das geht. Es geht gar nicht ums Essen. Es geht darum, da heiraten zwei und dann ist irgendetwas zu entscheiden in der Ehe und dann läuft er zuerst zur Mama und fragt, was die Mama dazu sagt. Und dann kommt er wieder und wenn er ganz gescheit ist, sagt er das dann auch noch seiner Frau. Du, meine Mutter meint, wir sollten das so machen. Glaubt ihr, dass sie dann sehr begeistert sein wird? Das bedeutet eben verlassen, dass die erste Ansprechperson für alle Dinge ist der Ehepartner. Danach kann man auch mal hier oder da um Rat fragen, aber der erste Ansprechpartner ist der Ehepartner. Und das gilt auch dann, wenn zum Beispiel jetzt das junge Ehepaar bei den Eltern oder Schwiegereltern im Haus wohnt. Das hat ja viele Vorteile. So war es ja früher immer, ja. Da lebten 3 oder 4 Generationen unter einem Dach. Das hat viele Vorteile gehabt, aber da müssen ganz klare Absprachen getroffen werden. Da kann nicht die Schwiegermutter einfach in die Wohnung laufen, oben, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Das gibt große Probleme. Das muss alles abgesprochen werden und dann kann das wunderbar funktionieren und ein großer Segen sein für beide Seiten. Also bitte, es beginnt mit einem wirklichen Verlassen. Hier wird es vom Mann gesagt, aber natürlich muss auch die Frau verlassen, ist ja klar. Beide müssen verlassen. Es wird hier vom Mann gesagt, weil Paulus es anwendet auf Christus und die Gemeinde. Darum ist hier nur der Mann erwähnt, nach meiner Erkenntnis. Noch ein letzter Satz an die Eltern hier unter uns. Wenn eines Tages ein Mann Vater und Mutter verlassen soll, mit 20, mit 22, 24, egal wann, dann heißt das, er muss darauf vorbereitet werden. Und das nennt man Erziehung. Das bedeutet Erziehung. Wir haben die Kinder grob 20 Jahre in unserem Einflussbereich. Und sie vorbereiten, sie hinführen zur Selbstständigkeit, dass sie eines Tages das Elternhaus verlassen können und in dieser hochkomplexen Welt alleine zurechtkommen. Da wollen wir hinarbeiten und sie loslassen. Ihr lieben Muttis, lasst sie los. Auch eure Jüngsten, auch wenn es der jüngste Sohn ist, lasst sie los. Ich weiß genau, von was ich spreche. Ich bin der Jüngste von 5, aber meine Mutter hat uns wirklich alle losgelassen. Und dann hieß es weh, wenn sie losgelassen, ja. So ungefähr. Zweiter Baustein, anhängen. Immer noch derselbe Vers. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass das Alte Testament, aus dem Paulus hier zitiert, in hebräischer Sprache geschrieben wurde ursprünglich. Und ich bin kein großer Hebräer, ich habe es mal gelernt, aber schon so lange her, ich kann es nur noch mit Mühe lesen. Wenn hier steht anhängen, dann steht im Hebräischen, sie werden zusammengelötet werden. Das steht wortwörtlich da. Mann und Frau werden zusammengelötet werden. Wir würden heute sagen, zusammengeschweißt werden. Aber schweißen ist eine moderne Erfindung. Das kannte man damals nicht. Aber zusammenlöten, das war die denkbar festeste Verbindung, die man sich im Altertum überhaupt vorstellen konnte. Wenn etwas zusammengelötet war, das war der Inbegriff von Festigkeit. Das hält. Das kann man nicht mehr auseinanderreißen. Es ist zusammengelötet. Die denkbar festeste Verbindung, die man sich im Altertum vor mehreren tausend Jahren vorstellen konnte. Ihr Lieben, dieses Wort gebraucht Gott von der Ehe. So denkt Gott über eine Ehe. Die Bibel sagt, was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Und gilt auch umgekehrt, was Gott geschieden hat, das soll der Mensch nicht zusammenfügen. Aber jetzt bleiben wir mal dabei. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und deswegen ist Ehe eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Eine lebenslange Treuebindung. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Ehe und Gefängnis? Aus einem Gefängnis kann man bei guter Führung wieder entlassen werden. Da muss ich immer einen Moment warten, bis das dann auch bei allen angekommen ist. Nein, war nur Spaß, ja. Aber ihr müsst jetzt mal weiterdenken, ja, was das sagen sollte. Eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Und darum hat der gute alte Shakespeare gesagt, besser gut gehängt als schlecht verheiratet. Der hat das begriffen, ja. Ehe ist lebenslang, da kann man gestraft werden, wie Luther sagt, mit einer bösen Frau, ja. Da kann man gestraft werden oder mit einem bösen Mann. Also eine Ehe in Gottes Augen ist eine lebenslange Treuebindung. Und es hat eine Konsequenz. Ganz ruhig bleiben, ich erkläre es, was ich meine. Die Konsequenz heißt, Scheidung kommt nicht in Frage. Weil wenn Gott sagt, was er zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, bis der Tod euch scheide, dann heißt das nicht, bis sie jemanden gefunden hat, der ihre Bedürfnisse scheinbar oder tatsächlich besser stillen kann, oder bis er jemanden gefunden hat, der jünger, hübscher, attraktiver ist als sie, sondern lebenslang. Und das kann 50, 60 oder 70 Jahre bedeuten. Wir haben gerade gehört, Helmut und Loki Schmidt, immerhin 68 Jahre verheiratet gewesen. Und viele, die sie näher gekannt haben, haben bezeugt, dass sie eine gute Ehe geführt haben. Immerhin. Können wir uns darüber freuen. Meine Frau und ich hatten geheiratet. Wir hatten uns nicht wirklich gekannt. Ich hatte sie ungefähr ein Dutzend Mal gesehen vorher, wegen der großen Entfernung zwischen Kassel und Kärnten, 1000 Kilometer dazwischen. Und naja, jetzt ist man verheiratet. Wir hatten uns darauf gefreut natürlich, haben 5 Jahre aufeinander gewartet gehabt, aus bestimmten Gründen. Jetzt waren wir verheiratet und Ehe bedeutet Zusammenleben, Tag und Nacht, rund um die Uhr, auf engem Raum. Und da werden auch die Schwachstellen des anderen offenbar. Da tritt auf einmal ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten. Ein Egoist, der haben will, der Forderungen stellt, der Bedürfnisse gestillt haben möchte und so weiter. Und das erste Ehejahr war für uns das schwierigste von allen. Wir haben gleich richtig steil angefangen, ja. Weil, ist ja klar, wir haben uns nicht wirklich gekannt. Und dann hat es doch einige Reibungsflächen gegeben. Die Rädchen sind einfach nicht richtig ineinander gelaufen. Mann und Frau sind so unglaublich verschieden. Darüber wollen wir morgen Abend nachdenken. Unverheiratete, die ahnen das gar nicht, wie verschieden Mann und Frau sind. Das wird erst in der Ehe so richtig offenbar. Und so war es auch bei uns. Da war meine Frau gar nicht glücklich, das muss ich euch ehrlich sagen. Und ich auch nicht. Ich hatte mir das so nicht vorgestellt. Und dann hat sie mal davon gesprochen, dass sie nach Kärnten wollte, ihre Mutter besuchen. Habe ich gesagt, Silvia, du, ich lass dich fahren, du darfst gerne deine Mama besuchen, aber lass uns mal vorher einen langen Spaziergang machen. Wir lebten damals in Karlsruhe am Rhein. Dort war ich Prediger einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Und dann sind wir im Schlossgarten mehrere Stunden spazieren gegangen. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, wir haben vor Gott und Menschen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen. Wir haben Anfangsschwierigkeiten. Es läuft noch nicht so rund. Weißt du was? Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns Gott um Hilfe bitten. Lass uns nicht so stolz sein, auch Menschen um Hilfe zu bitten, wenn es nötig sein sollte. Aber lass uns an unserer Ehe arbeiten. Und ich habe damals gesagt, das Wort Scheidung löschen wir von unserer Festplatte. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir denken nicht daran, wir reden nicht leichtfertig davon, wir drohen nicht damit. Es kommt nicht in Frage. Und ich habe einen anderen Satz geprägt, der lautet so, für uns gibt es nur die Flucht nach vorne. Nach vorne, nicht zurück. Wir wollen an unserer Ehe arbeiten. Sie wird bald besser werden und schöner werden. Und genau so war es. Und wenn wir heute Hochzeitstag haben, ich meine nicht heute, sondern wenn wir wieder haben im Sommer, dann hoffe ich, dass wir wieder auf ein Jahr zurückblicken können, das schöner war als die Jahre zuvor. Weil wir inzwischen gewachsen sind in unserer Ehebeziehung. Ich kann ehrlich, aufrichtig bezeugen vor euch, dass ich meine Frau heute viel mehr liebe als am Tag unserer Hochzeit. In einer ganz anderen Art und Weise liebe als am Tag unserer Hochzeit. Da war ich verliebt bis über beide Ohren. Ja? Den Unterschied müssen wir gleich noch klären. Kommen wir zu einem dritten Stichwort, Baustein. Ein Fleisch werden. Im Hebräischen ist das ein Wort, hier im Deutschen drei, ein Fleisch werden. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch werden meint nicht nur den körperlichen Bereich, das ist ja sehr bald vollzogen nach der Hochzeit. Ich sage noch einmal, Das geschieht nicht nur durch das körperliche Zusammenkommen von Mann und Frau, sondern hier ist ein Zusammenwachsen gemeint nach Geist, Seele und Leib. Und das ist ein Jahre- und Jahrzehntelanger Prozess. Nicht, dass zwei meinen, sie sind jetzt 6 Wochen verheiratet und jetzt sind sie im vollen Sinn ein Fleisch geworden. Das kann nicht sein. Das dauert viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Man kennt den anderen immer besser. Man weiß, wie er denkt, wie er fühlt, wie er empfindet, was er mag, was er nicht mag, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Man kann immer besser aufeinander eingehen. Ein Fleisch werden. Und man sagt sogar, wenn zwei sich oft verliebt in die Augen schauen, über Jahre und Jahrzehnte, dass sie manchmal sich sogar immer ähnlicher werden, bis in die Gesichtszüge, bis in die Physiognomie. Ich bin ein bisschen skeptisch mit dieser Aussage, seitdem ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von Ihnen und Ihrem Hund auch sagen. Ja? Und manchen Boxerbesitzer würde ich das auch sofort abnehmen, aber das nur nebenbei. Wir kommen zum Hauptpunkt des Abends, zum entscheidenden Baustein, und der heißt natürlich Lieben. Wir haben es eben gelesen, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Nun, das ist die größte Herausforderung, die man sich vorstellen kann. Wenn Paulus geschrieben hätte an uns Männer, hier werden direkt wir Männer angesprochen, wenn er geschrieben hätte, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben, wäre wahrscheinlich für die meisten von uns schon steil gewesen, ja, schon eine große Herausforderung, für mich auf jeden Fall. Ich habe beobachtet, dass Frauen sich leichter tun zu lieben. Frauen lieben ihre Männer, sie lieben ihre Kinder, sie sind überdurchschnittlich häufig in Pflegeberufen tätig. Frauen sind personenorientierter. Wir Männer sind oft sehr stark sachorientiert. Und sie sind personenorientierter und das hilft ihnen. Sie tun sich oft leichter zu lieben. Nicht jede Frau, kann ich nicht verallgemeinern, aber ich rede jetzt in der Tendenz. Ich habe beobachtet, Frauen tun sich insgesamt leichter zu lieben als wir Männer. In kritischen Stunden habe ich mich sogar schon gefragt, ob wir Männer überhaupt lieben können. Wir sagen zu einer Frau, ich liebe dich, aber dann meinen wir oft nur den Körper und nicht die Person, die in dem Körper ist. Da muss man sich mal ganz ehrlich fragen, ob man überhaupt mit Fug und Recht sagen kann zu seinem Ehepartner, ich liebe dich. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Also wenn da stünde, so wie eure Frauen euch lieben. Aber hier steht, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir wissen, wie er die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben und sein Blut gegeben für die Gemeinde. Er hat das Äußerste gegeben. Er konnte nicht mehr geben. Und das hat er gegeben am Kreuz. Er hat seine Liebe völlig bewiesen. Und so sollen wir unsere Frauen lieben. Jede Frau auf der Welt weiß, dass das kein Mann fertig bringt. Aber jede Frau ist auch glücklich, wenn sie nur ein wenig von dieser Gesinnung sieht, wenn sie mal sieht, dass ihr Mann wirklich lieben will, dass er mal bereit ist, seinen Egoismus zurückzustellen und sein Habenwollen und sein Bedientwerdenwollen und so weiter und mal bereit ist, zu sterben für seine Frau. Wir werden selten Gelegenheit haben, wirklich unser Leben zu geben für unsere Ehefrau, physisch, ja, für sie einzuspringen in einer Gefahr, wird es selten die Gelegenheit geben. Aber im Alltag, lieber Ehemann, hast du jeden Tag Gelegenheit, für deine Frau zu sterben, hier oder da, deinem Egoismus zu sterben, deiner Ich-Sucht, deiner Ich-Umkreisung. Und natürlich, die Frauen dürfen auch ihrem Egoismus sterben und ihre Männer lieben. Hier schreibt es Paulus an die Adresse der Frauen. In einem anderen Brief der Bibel schreibt es an die Adresse der hier schreibt er es an die Adresse der Männer, dass sie lieben sollen. In anderen Briefen, bei Titus, schreibt er es an die Adresse der Frauen. Nämlich, ältere Frauen sollen jüngere Frauen lehren, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, häuslich zu sein und so weiter. Titus 2, 4 und 5. Nun, das ist also wirklich eine große Herausforderung. Wisst ihr, viele Männer haben gesagt, vor der Hochzeit zu ihren Angebeteten, ach, weißt du, wenn wir mal verheiratet sind, dann werde ich dir die Sterne vom Himmel holen. Da waren sie 2 Jahre verheiratet, da haben sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller geholt. Ja? Meint ihr, dass das Liebe ist? Das ist warme Luft in die Gegend geblasen. Oder manche Männer haben gesagt, ich werde dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Nach der Hochzeit haben die Frauen festgestellt, dass sie einen Analphabeten geheiratet haben, der gar nicht lesen kann scheinbar. Ja? Der Apostel Johannes sagt, lasst uns nicht lieben mit Worten, mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und schaut, das Problem liegt da. Wir verwechseln fast automatisch Liebe mit Verliebtsein. Die zwei haben mir gefallen da, ja? Die sind verliebt, bis über beide Ohren, das sieht man. Und Verliebtsein ist etwas Schönes. Das ist in Ordnung. Das kommt über einen wie ein Naturereignis, wie ein Regenschauer im Mai, ja? Man sieht einen Menschen oder man hört seine Stimme und ist verliebt. Ja, das ist in Ordnung. Gott hat uns so gemacht. Wir können uns verlieben. Aber Fachleute sagen uns, der Zustand des Verliebtseins, da werden ja Hormone ausgeschüttet, ja, in unser Blut und dann sind wir wie auf einer kleinen Droge. Der Himmel ist rosarot und hängt voll Geigen und das Leben ist so leicht. Wir schweben so dahin. Aber das hält maximal 2 Jahre, in den meisten Fällen aber viel kürzer. 2 Monate kann das halten, 2 Wochen, 2 Tage und dann ist vorbei. Und dann trennt man sich wieder und wendet sich dem nächsten Partner oder Partnerin zu. Man spricht heute von einer sukzessiven Vielehe. Das heißt, eine Vielehe nicht wie früher, wo ein Mann gleichzeitig 3, 4, 5 Frauen hatte, sondern heute hat man es nacheinander, den Partner. Man spricht von Lebensabschnittspartner, wie ihr wisst. Und da hat man das nicht verstanden. Liebe ist viel mehr als Verliebtsein. Das kommt und geht. Liebe ist die höchste Form persönlicher Wertschätzung. Man kann sehr schwer definieren, was Liebe ist. Wenn ihr eine bessere Definition habt, dürft ihr sie mir gerne mitteilen. Ich nehme sie gerne auf. Die höchste Form persönlicher Wertschätzung. Wenn ich jemand liebe, dann möchte ich das Allerbeste für ihn. Ich möchte allen Schaden von ihm fernhalten. Ich liebe ihn eben. Unter Umständen wäre ich bereit, selber zurückzutreten, eben selber Opfer zu bringen, damit es ihm gut geht. Lieben heißt die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen, hat jemand gesagt. Die wahren Bedürfnisse, darüber wollen wir morgen Abend auch mehr nachdenken. Wir sprechen über Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau. Also die wahren Bedürfnisse erforschen und dann auch stillen suchen. Oder jemand sagte, Liebe ist nicht nur Gefühl, sondern der Entschluss, das Beste des anderen zu suchen. Ja, das kommt der Sache schon viel näher als Verliebtsein. Und ein Freund von mir, der schon im Himmel ist, das war der Mitbegründer der Konferenz für Gemeindegründung, in der ich heute mitarbeiten darf, der Ernst Meyer war sein Name, der hat einmal in einem Studienheft über Ehe, hat er 10 Kennzeichen echter Liebe genannt. Die würde ich euch gerne mal hier entfalten. Da schreibt er, echte Liebe ist aufopfernd. Die Liebe Gottes war auch nicht nur platonisch. Er hat seinen Sohn wirklich geopfert am Kreuz von Golgatha. Echte Liebe erzeugt Respekt und Achtung vor der anderen Person. Respekt und Achtung. Echte Liebe ist eben nicht nur körperliche Anziehung. Das nennt man Erotik. Das gehört auch dazu, körperliche Anziehung. Ja, natürlich. Aber nicht nur. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So 2 Jungverliebte, die müssen dauernd Händchen halten, sich dauernd berühren. Das ist oft eine ganz seelische Art von Liebe noch. Und echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen zum anderen. Eine echte Beziehung, eine Ich-Du-Beziehung, nannte das Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person, nicht nur Lust, auch Last, wenn es Lasten zu tragen gibt. Wenn man sich einander Treue verspricht, ja, was ist, wenn einer der beiden krank wird, durch einen Unfall, im Rollstuhl sitzt oder noch Schlimmeres, ja, schwer krank wird, Pflegefall wird, was ist dann? Habt ihr gehört von Robertson McQuilkin? Er ist ein Ethiklehrer gewesen, Professor, der Ethik unterrichtet hat, und dann bekam seine eigene Frau Alzheimer. Und er hat sie nicht ins Pflegeheim abgeschoben, um weiter seine Professur leben zu können, sondern er hat sich beurlauben lassen und hat seine Frau viele Jahre gepflegt. Ich glaube, sie ist inzwischen heimgegangen. Hochachtung, große Hochachtung vor diesem Mann. Echte Liebe kann warten. Jakob diente 7 Jahre um Rahel. Echte Liebe kann warten, die will nicht sofort. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Eine lebenslange Treuebindung, haben wir vorhin gesagt. Und echte Liebe ist eine geistliche Gemeinschaft auch. Da kann man auch zusammen beten. Da ist der Herr in der Mitte, Jesus Christus in der Mitte der Ehe. Eine geistliche Gemeinschaft, da kann man in Krisenzeiten zusammen beten. Und echte Liebe ist ein Abbild der Liebe Christi. Das wäre das Höchste, was man über eine eheliche Liebe sagen kann. Wenn man den Mann sehen würde und könnte sagen, schau mal, wie der seine Frau liebt. Er erinnert mich an Christus, wie er die Gemeinde liebt. Und schau mal diese Frau, wie sie ihren Mann ehrt und achtet und sich ihm unterstellt. Sie erinnert mich an die Gemeinde, wie sie sich dem Christus unterordnet. Das wäre das Schönste, was über eine Ehe gesagt werden könnte. Echte Liebe. Als ich mal so meine Ehe vor einigen Jahren Revue passieren ließ und in der Stille darüber nachdachte, musste ich auch bekennen, dass ich meine Frau längst nicht immer so geliebt hatte und nicht immer so behandelt hatte. Und ich habe Buße getan vor dem Herrn und habe mir Gebetsanliegen aufgeschrieben für die Ehe, die ich seitdem immer und immer wieder vor Gott bringe. Das ist nicht verboten, das ähnlich zu machen. Dürft ihr gerne eine Anregung nehmen. Schenke uns bitte liebevolles Reden und Umgehen miteinander. Damit beginnt es. Liebevoll miteinander reden und umgehen. Nicht wie auf dem Kasernenhof. Lass mich Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Ermutigung ausdrücken. Ja, das ist unsere Aufgabe als Männer. Unsere Frauen wertschätzen, anerkennen, loben, ermutigen. Sie werden in der Bibel das schwächere Gefäß genannt. Bewahre mich bitte vor unnötiger Kritik, wenn dann in Liebe. Natürlich muss man auch mal was ansprechen, aber in Liebe. Lass mich in Zeiten der Krankheit und Schwachheit besonders beistehen und ermutigen. Lass mich geistregiert leben in Ehe und Familie. Geistregiert, nicht Versammlungsengel und Hausteufel. Zu Hause gehen lassen, brüllen, schlagen, was weiß ich. Geistregiert leben in Ehe und Familie. Herr, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Verheiratete, ist das euer Wunsch? Möchtet ihr gerne wachsen in der Ehebeziehung? Dann betet füreinander. Analog können die Frauen genauso beten für ihre Männer. Natürlich. Betet für eure Ehen. Das machen wir auch immer zusammen, meine Frau und ich. Immer wieder beten wir zusammen für unsere Ehe. Mindestens einmal in der Woche. Ein Inder sagte einmal zu einem Europäer, das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber so war es eben, ist ein Zitat. Ihr Europäer heiratet das Mädchen, das ihr liebt, aber wir Inder lieben die Frau, die wir geheiratet haben. Auch nicht schlecht, oder? Ich möchte an der Stelle mal ganz unbescheiden sein. Ich möchte beides für mich in Anspruch nehmen. Nämlich, ich habe das Mädchen geheiratet, in das ich verliebt war. Aber ich möchte auch nach 25 Jahren, und wenn es uns Gott schenkt, auch nach 30, 40 oder 50 Jahren, immer noch die Frau lieben, die ich einmal geheiratet habe. Denn Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Das Gefühl kann schwinden. Da kann ja auch was vorfallen in der Ehe. Da fallen ja auch mal ruppige Worte. Da verletzt man einander. Und dann ist das Gefühl des Verliebtseins über alle Berge. Aber du kannst wieder neu dich entscheiden, den anderen zu lieben. Nun, ich will euch keine Religion und keine Moral hier predigen. Wo kommt die Kraft zu lieben her? Du sagst jetzt vielleicht, ja, das glaube ich dir, dass du deine Frau liebst, aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein. Ja, was du dann machen würdest oder umgekehrt, ja, das mag schon sein. Wo kommt denn die Kraft zu lieben her? Schaut, der Anfang von Kapitel 5 beginnt so: Seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, als die geliebten Kinder, nicht als solche, die das werden wollen, dadurch, dass sie sich bemühen, gute Eheleute zu sein. Nein, als die geliebten Kinder. Wir sind mit ewiger Liebe von Gott geliebt und seine Liebe ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und deswegen heißt es in Kapitel 5, Vers 18, unmittelbar vor dem Text über die Ehe, unmittelbar bevor, schreibt Paulus, werdet voll Geistes. Wenn der Herr unser Leben regiert, wenn der Geist Gottes unser Leben ausfüllt, dann können wir lieben. Schaut mal, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges. Sind noch alle wach? Guckt mal nach rechts und links, ob der... Nein, ich sehe es von hier vorne, sind alle wach? Also, nehmt das bitte auf. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Ich weiß nicht, wie das in die Christenheit geraten ist. Irgendeiner hat das mal weitergegeben und alle haben es ihm nachgeplappert. Liebe ist die selbstlose, Agape ist die selbstlose Gottesliebe. Das stimmt auch, aber das stimmt nicht durchgängig. Hier sogar, wo es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben, also sollst deine Frau so lieben wie dich selbst. Da, wo steht wie dich selbst, da steht auch Agape. Kann man sich mit selbstloser Liebe selbst lieben? Merkt ihr, da geht es nicht auf. Aber immer geht es auf, wo Liebe steht, ist es immer willentliche Liebe. Der Herr erwartet von uns, dass wir unsere Geschwister lieben, dass wir alle Menschen lieben, ja sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Meint ihr, da kommt ein Gefühl über uns, wenn jemand in der Gefängniszelle gehalten wird und von jemand misshandelt? Meint ihr, da kommt ein Gefühl der Liebe auf gegen den? Da kann man Hass empfinden und Aggression haben bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem kann man sich entscheiden, diesen Menschen will ich lieben. Ich will das nicht behaupten, dass ich das könnte, was ich eben beschrieben habe in der Zelle, meinen Peiniger so zu lieben. Aber jetzt bleiben wir mal bei unserer Ehe, bei unserem Ehepartner. Wir können uns immer wieder neu entscheiden, auch nach 15 Jahren Ehe. Auch wenn mal etwas vorgefallen ist. Ich sage es nicht leichtfertig. Sogar wenn einmal Untreue passiert sein sollte. Hoffentlich nicht. Aber selbst wenn, wäre es möglich, den anderen wieder zu lieben. Mit willentlicher Liebe. Fünfter Baustein und den sechsten, die nehme ich zusammen und danach schließen wir gleich. Das gehört zusammen inhaltlich, deswegen kann ich die zusammenfassen. Ihr merkt, was ich mache. Ich gehe am Text entlang und nehme die Verben, die Tätigkeitsworte heraus. Die sagen doch am meisten aus. Ja? Die Verben. Und hier heißt es nähren und pflegen. Nähren bedeutet, dass wir Männer unsere Familien ernähren. Das ist unsere Aufgabe, solange wir gesund sind, solange wir Arbeitsplatz haben. Eine Frau kann mithelfen. Es kann auch mal sein, dass die Frau das Geld verdient und der Mann daheim ist. Keine Angst, weiß ich, kann auch sein. Aber grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, nähren, meint aber auch nähren mit liebevoller Kommunikation. Darüber wollen wir am Samstag noch nachdenken. Damit steht und fällt alles in einer Ehe, wie die Kommunikation der beiden läuft. Nähren mit Worten und pflegen. Das kommt jetzt, pflegen. Nun, wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer. Das braucht uns keiner erklären. Und Motorrad und Motorjacht und was ihr alles habt, ja. Das wissen wir, wie ihr das pflegt. Aber wie pflegt man seine Frau? Wie pflegt man seine Frau? Pflegen heißt investieren. Investieren. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Das ist kein Selbstläufer. Da muss investiert werden Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung. Die drei großen Z. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung. Und wisst ihr, da machen wir Männer vielleicht manchmal einen ganz gravierenden Denkfehler und der lautet ungefähr so. Manchmal machen den auch Frauen, aber jetzt bleibe ich mal bei uns. Der lautet so, dann haben wir geheiratet, wir denken, jetzt läuft uns unsere Frau nicht mehr weg, jetzt können wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden, dem Beruf, der Gemeinschaftsarbeit, den Hobbys. Ihr Lieben, das wird nicht funktionieren. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Es gibt einen Feind jeder Beziehung und der heißt Routine. Routine. Und in einem Eheleben kann alles zur Routine werden. Alles. Und das passiert dann, wenn die beiden nicht investieren. Also nicht falsch verstehen, beide sollen investieren, ja. Aber in erster Linie, in Vorleistung, sollten immer wir Männer gehen. Wisst ihr, wie viele Männer mit mir diskutiert haben und haben gesagt, hier, ich bin der Mann. Und wenn meine Frau mir untertan ist und das macht, was ich sage, dann werde ich sie auch lieben. Ja? Ihr lieben Männer, so wird es nicht funktionieren. So hat es noch nie funktioniert und so wird es auch in deiner Ehe nicht funktionieren. Es ist nicht biblisch. Paulus sagt an die Adresse von uns Männern, wir sollen lieben, nähren, pflegen, investieren. Und ich sag dir was, das wird alles zu dir zurückkommen. Verlass dich drauf. Eine Frau ist wie eine Blume. Wenn sie beschienen wird, dann geht sie auf, dann blüht sie auf. Das wird alles zu dir zurückkommen. Aber wenn du forderst, dann wird es nicht klappen. Es wird schlimmer werden. Und darum investieren. Ich gebe euch zwei Beispiele noch. Meine Frau und ich, wir haben zu Hause so eine kleine Holzschachtel, Holzbox. Da liegen Zettelchen drin, die haben wir geschrieben. Ich habe 10 Zettel geschrieben, da habe ich irgendeine Kleinigkeit drauf geschrieben, mit der möchte ich ihr eine Freude machen, im Ehealltag. Und sie hat 10 Zettel geschrieben, mit der möchte sie mir Freude machen. Und montagabends ziehen wir immer wieder so einen Zettel. Und da hatte ich zum Beispiel, meine Frau zieht einen Zettel, hatte ich ein bisschen leichtfertig auf einen Zettel geschrieben, wenn ich wieder mal irgendwo auswärts bin, dann schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Nach 19 Jahren Ehe war das damals. Ja, dann saß ich oben in Lübeck an der Ostsee einen ganzen Vormittag lang, ist nicht mehr so ganz flüssig aus meiner Feder geflossen, aber ich habe nicht aufgegeben, ich habe einen langen Liebesbrief geschrieben. Und jetzt hört mal, ihr lieben Männer, wie die Frauen sind. Meine Frau hat den Brief bekommen, die hat ihn nicht nur einmal gelesen, nicht zwei, nicht dreimal, die hat ihn in ihre Bibel reingelegt, damit sie ihn immer wieder vornehmen kann und lesen kann, was ich da für liebe Worte geschrieben habe. Bei Frauen, ihr lieben Männer, geht ganz, ganz viel über Worte, ganz viel. Bei uns Männern geht viel über dieses Sinnesorgan, über die Augen. Bei Frauen geht es mehr über die Ohren. Du musst lernen, liebevolle Worte zu machen. Nicht um da irgendwie ein Charmeur zu werden oder so ein Frauenflüsterer, ja. Das meine ich nicht, sondern du sollst jemand werden, der deine Frau mit liebevollen Worten sättigen kann. Jetzt wird Zeit, jetzt muss ich mal was zwischensagen. Ihr Lieben, wenn ich so irgendwas sage, immer hier schön zu mir schauen, nicht den Ehepartner anschauen und sagen, hast gehört, ja? Und bitte keine Ellenbogenstöße, keinen Finger heben, ja? Immer schön zu mir schauen, auch wenn ihr vielleicht mal meint, oh, hat das mein Ehepartner jetzt auch richtig gehört, ja? Immer schön zu mir hier schauen. Ich freue mich ja, dass so viele mutige Männer auch gekommen sind hier, weil beim Ehevortrag sagen die Männer oft zu ihren Frauen, Frau, da gehst du mal hin, ja. Aber hier sind mutige Männer, muss ich schon sagen. In einer Ehebeziehung muss investiert werden. Also, zum Beispiel, schreib deiner Frau etwas Liebes auf. Ich war in Württemberg zum Dienst, komme zum ersten Mal ins Badezimmer bei der Familie und traue meinen Augen nicht. Da hat der Mann den ganzen Badezimmerspiegel vollgemalt mit Window Colors. Ein schönes Bild hingemalt für seine Frau. und liebe Worte an den Badezimmerspiegel geschrieben. Ich stand erst mal eine Weile da. Ich habe erst mal gestaunt. Ja? Also nicht, dass ihr meint, das hätte der gemacht, um mich zu beeindrucken. Das war da schon eine Weile. Ja? Das konnte man sehen. Das war schon mindestens 2 Wochen alt. Nun, aber sowas, das finde ich gewaltig. Ich bin da sehr fantasiearm, bin ein ganz unkreativer Mensch, ja. Aber hier sind doch kreative Leute. Lasst euch was einfallen. Macht euren Ehepartner Freude mit solchen Dingen. Noch ein Beispiel. Ich hatte meiner Frau einen Museumsbesuch auf den Zettel geschrieben. Sie ist Lehrerin vom Beruf, hat früher auch Kunst unterrichtet und ihr liegt daran sehr viel, ja, Museen anschauen. Ich kann ehrlich gesagt darauf verzichten. Und als sie den Zettel gezogen hat, da hat sie gewusst, da habe ich jetzt nicht etwas drauf geschrieben, mit dem ich mich noch heimlich beschenken will. Ja, das war ganz alleine für sie. Und ich dachte schon, oh, was wird das geben? Es war ein wunderbarer Nachmittag. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, in dem Museum. Ja, da weiß meine Frau, das war ganz für sie. Noch ein letztes Beispiel dazu. Eine Gemeinde ruft an und sagt, Wilfried, du wolltest ja kommen nächsten Monat, du brauchst nicht kommen, wir wollen bauen, komm 2 Jahre später, ja. Kein Problem, sage ich, ich habe da noch eine Gemeinde, die hatte ich keinen Termin für die. Ich hatte schon den Hörer in der Hand, wollte die anrufen und dann schoss es durch meinen Kopf. Stopp. Aufgelegt. Dieses Wochenende, das jetzt so plötzlich frei geworden ist, das kriegt meine Frau. Ich habe ihr gesagt, Silvia, nichts planen, frei halten, Köfferchen packen, als es soweit war. Ich habe alles arrangiert, Kinder waren versorgt, alles arrangiert, war ein wunderschönes Wochenende. Muss nicht in einem teuren Hotel sein, können wir uns auch nicht leisten, ja. Darf auch mal etwas kosten, aber muss nicht unbedingt ein teures Hotel sein. Manchmal haben Leute irgendwo ein Haus, die sind verreist und das steht leer und man kann dahin. Ja? Aber mal raus. Ich bin oft unterwegs. Meine Frau ist meistens daheim. Und für die ist das schön, mal rauskommen. Meine Frau ist sowas von bescheiden, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Ja? Die ist schon zufrieden, wenn wir nur mal 2 Stunden spazieren gehen in der Rhön, im Wald oder im Vogelsberg. Das liegt da bei uns vor den Türen, rechts oder links. Da ist sie schon zufrieden. Nur mal spazieren gehen. Die will gar nicht in ein teures Wellnesshotel. Die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn in deiner Ehebeziehung, wenn es da so aussieht, dann hast du nicht genug investiert. Dann habt ihr beide nicht genug investiert. Investiert neu in eure Ehe. Der Ehepartner ist der wichtigste Mensch, den wir auf dieser Erde haben. Und wir wollen nicht, dass unsere Ehe nur so mit Ach und Krach zusammenhält. Wir wollen eine schöne und glückliche Ehe, eine Ehe, die auch ein Vorbild sein kann für unsere Kinder und für andere Menschen um uns herum. Ihr wisst, wie viele Ehen zerbrechen. Und wenn eine Ehe zerbrochen ist, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, als wir über Scheidung gesprochen haben. Ich weiß natürlich, dass Ehen zerbrechen können, auch von Christen. Wenn eine Ehe zerbrochen ist, auch dafür gibt es Vergebung. Natürlich. Aber ich rede zu den Verheirateten oder zu denen, die noch heiraten werden. Bitte setzt alles dran, dass die Ehe nicht zerbricht. 7. und letzter Baustein noch ganz kurz. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Jetzt werde ich ein paar Sätze sagen müssen, da werden vielleicht nicht alle mit mir einverstanden sein. Schaut, hier ist nicht von einem partnerschaftlichen Ehemodell die Rede. Das muss ich euch leider durchstreichen, ja, wenn ihr da dran weiter festhalten wollt. Ihr müsst eure Ehe selber leben natürlich. Aber das ist nur die Überschrift. Ordnet euch einander unter. Das heißt nicht, aha, die Frau dem Mann und der Mann der Frau. Das ist Unsinn. Das kann nicht gemeint sein hier, sondern das ist die Überschrift. Ordnet euch einander unter. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Er macht eine Überschrift und jetzt baut er eine Struktur auf. Die Kinder den Eltern, schreibt er in Kapitel 6, Vers 1 ja, bis 4. Und dann die Sklaven den Herren. Er baut eine Struktur auf. Das ist die Überschrift. Ordnet euch einander unter. Aber das bezieht sich nicht auf die Ehe, sondern da soll der Mann führen, Haupt sein in Ehe und Familie. Das heißt, nicht der Familienpascha, der sich die Fernbedienung und das Flaschenbier bringen lässt, sondern ein dienender Leiter seiner Familie, der seine Familie liebt, versorgt, schützt, investiert in die Beziehungen, vorangeht. Das möchte ich gerne sein als Ehemann und Vater. Und dann wird sich eine Frau auch gerne unterstellen. Meine Frau hat mir immer wieder gesagt, Wilfried, ich möchte das doch, ich suche doch die Geborgenheit. Weißt du, wenn du selber führst in deiner Ehe als Frau, wirst du keine Geborgenheit erleben können. Dein Mann bei dir vielleicht, aber nicht du bei ihm. Du wirst keine Geborgenheit erleben können. Und Frauen sind darauf angelegt, bei ihrem Mann Schutz und Geborgenheit zu suchen und Führung. Und wir Männer wollen auch lernen, Haupt zu sein, also zu führen, im guten Sinn zu führen, voranzugehen, auch Entscheidungen zu treffen. Angenommen, wir haben etwas zu entscheiden, meine Frau und ich. Selbstverständlich sagt mir meine Frau, wie sie denkt. Und wenn sie es nicht von alleine tut, frage ich sie, wie sie denkt. Aber dann sagt sie oft dazu, so, jetzt weißt du, wie ich denke und jetzt werde ich für dich beten, dass du die richtige Entscheidung triffst. Nicht bei den Dingen, wo wir sowieso einig sind. Da ist kein Problem. Aber es gibt ja auch mal Dinge, wo Eltern unterschiedlich denken. Wenn unsere Kinder in ein Landschulheim mussten zum Beispiel, das war immer so eine heikle Angelegenheit. Ja, da waren wir manchmal nicht einer Meinung. Und andere Dinge. Oder bei Umzügen. Ich kann euch sagen, wir sind etliche Male umgezogen in den letzten 25 Jahren. Jedes Mal habe ich die verantwortliche Entscheidung vor Ort getroffen. Nicht einfach so meiner Frau hingeknallt, so, pack die Koffer, wir ziehen um in 3 Wochen, ja, sondern sie darauf vorbereitet, ihr erklärt. Und jedes Mal hat sie es auch hinterher, ist ihr immer schwerer gefallen als mir, aber hinterher hat sie es immer erkannt, dass es richtig war, dass wir umgezogen sind. Bin ich sehr dankbar und sie ist immer mitgezogen. Das heißt, von Sarah, Abrahams Frau, Sarah, zog mit. Die Frau darf sich bergen beim Mann, aber der Mann muss auch bereit sein zu führen. Noch eine letzte Bemerkung, dann schließe ich meine Bibel und es kommt nur noch ein Schlussbeispiel. Ich habe vorhin gesagt, an die Adresse von uns Männern, wahrscheinlich werden mir einige nachher die Ohren lang ziehen und werden sagen, heute Abend hast du uns Männer aber mehr drangenommen als die Frauen. Ich bin nur am Text entlang gegangen, liebe Brüder, ja? Da müsst ihr mit dem Apostel Paulus zackern oder rummachen, wie ihr das nennt. Schaut mal, als er den Strich drunter zieht, da sagt er, ihr Männer, also jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, das ist an die Adresse von uns Männern, aber den Frauen sagt er, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe, dass sie den Mann achte und respektiere und ihn wirklich Mann sein lässt. Und ihn nicht verachtet und nicht dominiert und nicht managt. Viele Männer werden von ihren Frauen gemanagt und sind bequem und lassen sich von ihren Frauen managen. Das ist nicht das biblische Modell. Schade, ich habe keine Zeit mehr, kann nichts mehr dazu sagen. Ich möchte gerne schließen mit diesem Beispiel. Ich habe einiges gesagt über Ehe. Man kann nicht alles sagen innerhalb von 60 Minuten, aber ich habe einiges gesagt heute Abend. Und vielleicht, wenn hier Menschen aufrichtig sind, haben sie vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt gemerkt, oh, das war nicht so optimal bei uns. Da haben wir Weichen falsch gestellt, schon vor der Ehe Fehler gemacht, die Jacke falsch zusammengeknöpft. Ja, das kriegt man nie mehr hin, wenn die falsch geknöpft ist unten. Muss man aufknöpfen. Geht nicht anders. Kriegt man nicht mehr hin. Und vielleicht haben auch einige konkrete Schuld erkannt oder sind erinnert worden daran. Und darum will ich mit diesem sehr schönen Beispiel schließen. In einem italienischen Fischerdorf hatte eine Frau die Ehe gebrochen mit einem anderen Mann und waren ertappt worden. Aber wie immer in Männergesellschaften, den Mann hatte man laufen lassen und die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und es drohte ihr eine schreckliche Strafe. Ehebrecherinnen wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und sie flehte um Erbarmen. Sie sagte, wartet, bis mein Mann zurückkommt vom Fang. Er liebt mich. Er wird mir verzeihen. Aber die Dorfrichter sagten, morgen früh bei Sonnenaufgang wirst du hinabgestürzt. Dann kam der Mann abends, nachts, früher als erwartet zurück, wahrscheinlich weil die Netze leer geblieben waren, hörte, was passiert war, rannte zu den Dorfrichtern und flehte um das Leben seiner Frau. Aber sie blieben hart. Sie sagten, es muss ein Exempel statuiert werden. Das Dorf weiß es schon, morgen wird sie hingerichtet. Als die Sonne aufging, hatte sich das ganze Dorf am Abgrund versammelt. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen. Einer der Männer gab ihr einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte unterhalb des Felsens ein Netz gespannt, hatte sein Leben riskiert, um seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Ihr Lieben, das spricht auf wunderbare Weise von dem, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Da hat unser Herr Jesus sein Leben und sein Blut gegeben. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz der Gnade Gottes aufgespannt. Und keiner von uns muss zerschellen am Felsen des Zornes und Gerichtes Gottes. Ob wir verheiratet sind oder nicht mehr. Ganz egal. Wir kennen unser Leben von klein auf bis heute. Wir dürfen kommen mit der Schuld unseres Lebens. Wir werden aufgefangen im Netz der Gnade. Und das ist ein Angebot auch für einzelne von euch, wenn ihr einmal über eure Ehe sprechen möchtet, vielleicht auch mit jemand, vielleicht habt ihr Vertrauen zu Brüdern, die hier sitzen, ja, die ihr kennt, dann oder zu einem Ehepaar, mit dem ihr vertraut seid, bitte sprecht mit ihnen. Manchmal kann es auch eine Hilfe sein, mit jemandem zu sprechen, der wieder weggeht, dem man nicht jeden Tag über den Weg läuft, der wieder wegfährt. Ich bin bereit, ich wohne jetzt hier in Hartmannsdorf für ein paar Tage bis Sonntagmorgen, aber ich bin bereit, ich gehöre jetzt euch in diesen Tagen. Ja? Ich muss jetzt kein Buch schreiben, da liegen schon genug, ja? Und ich muss sonst nichts ganz dramatisch Dringendes tun. Ihr müsst nicht denken, wir nehmen dem Mann die Zeit weg. Ruft an, beim Thomas Müller wohne ich, ja. Ruft an beim Thomas und der Regina und dann können wir einen Termin vereinbaren. Ich habe auch ein Auto dabei. Wir können uns hier treffen oder woanders, ja. Es ist ein Angebot. Wenn ihr das nicht braucht, ist kein Problem. Dann kann ich mich selber beschäftigen, ja. Habe ich genug Lesestoff dabei? Wenn ich meinen Computer habe, habe ich mein ganzes Büro dabei. Aber wenn jemand Hilfe braucht, dürft ihr mich gerne ansprechen. Jetzt wollen wir uns neigen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen nicht nur beten, wir wollen dich anbeten, weil es wirklich wahr ist, dass du das Netz der Gnade gespannt hast am Kreuz von Golgatha. Und dass es gilt, wir dürfen kommen mit unserer Schuld, einmal grundsätzlich am Tag unserer Bekehrung und dann immer und immer wieder neu. Auch mit unserem Versagen im Bereich Ehe oder Sexualität oder Partnerwahl oder wo wir immer Fehler gemacht haben oder auch im Zusammenleben der Ehe. Ach Herr, wir bitten dich, gib, dass wir Mut haben, auch zu unserer Schuld zu stehen, auch Ehepaare, wenn sie gemeinsam gesündigt haben, dass sie auch dazu stehen können. Aber wir bitten dich auch, dass unsere Ehen gestärkt werden, ermutigt werden, neu ausgerichtet werden, neu, ja, ein neues Feuer entsteht, der Liebe und der Romantik, der Zärtlichkeit, vor allem der Wertschätzung, des Zusammengehörens. Ach, wir wollen dich bitten, dass du die dreifache Schnur, von der das Buch Prediger spricht, fester drehst. Das bitte ich für die Verheirateten hier, dass du einfach unsere Ehen schöner und harmonischer und inniger werden lässt und mehr zur Ehre Gottes. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich habe noch eine kurze Sache zum Schluss, dann setze ich mich wirklich. Der erste Vortrag ist immer der längste. Ihr habt also das Schlimmste überstanden heute Abend, ja. Morgen und Samstag wird es schon besser. Wir haben gesprochen auch über Nähren und zusammen beten und geistliche Gemeinschaft haben. Ich beginne immer mit diesem Buch Licht für den Weg von William MacDonald. Meine Frau und ich, wir schätzen es außerordentlich. Nicht nur, weil wir MacDonald kannten und sehr verbunden waren mit ihm, sondern weil wir dieses Buch schon dreimal als Andachtsbuch gelesen haben, am Tisch, in der Familie, und unsere Kinder lieben es inzwischen schon, und ich kann es euch einfach nur empfehlen. Ich halte es für das beste Andachtsbuch der Welt. Ich kenne aber nicht alle, die es gibt. Ja, das lehrmäßig Beste, das Praktischste, das mit den besten Beispielen. Ich möchte es euch einfach sehr lieb machen. Das gehört in jedes Haus. Kann man auch einzeln lesen, wenn man nicht verheiratet ist. Dann, es gibt, soll Leute geben hier, die haben noch nie ein Ehebuch gelesen. Das sind wahrscheinlich Männer. Weil bei manchen Männern, also Ehebuch lesen, das ist so eine Überwindung. Also verzeiht mir, aber ich habe schon manchmal gedacht, wenn man Männer vor die Alternative stellen würde, einige, ob sie lieber ein Ehebuch lesen oder lieber eine schlimme Operation. Ich weiß nicht, was sie wählen würden. Ja. Ich weiß nicht, was sie wählen würden, ihr lieben Ehemänner. Wenn ihr ein bisschen verstanden habt von dem heute Abend hier, lest es zusammen. Meine Frau und ich haben bereits über 40 Ehebücher gelesen und wir werden weitere lesen. Wir lesen gerade wieder an einem, ja, schon lange, weil es ein sehr dickes ist. Liebe ist Leben halte ich für das beste Ehebuch, das wir kennen. Ich habe aber leider nicht so viele davon da, ja. Nun, aber solange der Vorrat reicht, kriegt ihr ja auch in jeder Buchhandlung, könnt ihr überall bestellen, sogar in jeder weltlichen Buchhandlung. Die Vorträge, die ich euch weitergebe, sind in diesem Buch, das meine Frau und ich geschrieben haben. Sie steht hier nicht drauf, sie wollte da nicht draufstehen. Eine Ehe zur Ehre Gottes, nicht weil sie sich von dem Inhalt distanziert, ja. Sie ist einfach so bescheiden. Eine Ehe zur Ehre Gottes. Ach so, ihr denkt, der hat lieber seine Frau daheim gelassen bei den Ehevorträgen, ja. Da hat er es leichter. Gut, habt ihr recht. Aber meine Frau war schon oft dabei, könnt ihr mir glauben. Wir haben das auch schon oft zusammen weitergegeben. Dann sind ja hier auch ein paar Leute, ich habe am Anfang gesagt, Vorbereitung auf die Ehe fehlt. Niemand muss heiraten, niemand muss. Man kann auch alleine den Weg gehen. Eine schwere Entscheidung, Ehe und Ehelosigkeit aus biblischer Sicht. Kleines Büchlein von einem Freund von mir. Und dann diese kennt ihr sicher, Joshua Harris, Ungeküsst und doch kein Frosch. Frosch trifft Prinzessin für Unverheiratete als Vorbereitung für den Weg in die Ehe hinein. Aber da noch vor allen Dingen dieses zum Schluss. Vorbereitung auf die Ehe. Das liegt da hinten. Ich habe es zweimal gelesen, wie viele Bücher. Zuerst in Englisch, um zu prüfen, ob das gut ist und übersetzt werden sollte. Und das war gut, das könnt ihr mir glauben. Ich habe dafür gesorgt, dass es übersetzt wurde. Es ist ein Buch, in das man auch reinschreiben kann, dass beide haben sollten, die sich auf die Ehe vorbereiten. Und dann macht das jeder für sich, so eine Lektion. Und dann trifft man sich und tauscht sich darüber aus. Dann bringt das ganz großen Segen. Dieser Mann, Wayne Mack ist sein Name, der vergisst gar nichts. Der vergisst aber auch nicht das Geringste. Ja, der denkt an alles. Ein ganz erfahrener Eheseelsorger, hat viele Ehebücher geschrieben, hat schon Goldene Hochzeit hinter sich. Also dem Mann könnt ihr vertrauen. Diese Bücher liegen hier. Und Tabea ist so lieb. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt sehe ich vor lauter. Da ist sie. Die hilft euch gerne. Ihr müsst nichts kaufen. Ihr könnt euch das angucken und die ISBN abschreiben. Könnt euch das später irgendwo besorgen. Kein Problem. Ich sage noch einmal, ich verdiene daran nichts. Aber wenn ihr etwas brauchen könnt, für euch oder für andere, dann nehmt es mit. Dann unterstützt ihr auch immerhin ein paar Verlage, die fast alle ums Überleben kämpfen. Dann tut ihr auch ein gutes Werk. Aber vor allem, lest solche guten Bücher. So, bitteschön. Du wolltest das Schluss machen.
Amen.